Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 82. Folge Plattsport, der Sportpodcast. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute habe ich das große, große Vergnügen und ja, ich will auch sagen, die große Ehre, zum ersten Mal eine Nationalspielerin hier, eine aktive Nationalspielerin hier im Podcast zu haben. Es handelt sich um eine Nationalspielerin vom Eishockey. Eishockey ist gerade für mich persönlich so meine Lieblingssportart. Ich bin vom Fußball total genervt und kriege gar nicht genug vom Eishockey. Und da hat es sich total schön ergeben, heute Tanja Eisenschmidt aus Ingolstadt hier im Podcast zu haben, die hier gerade in der Leitung ist. Hallo Tanja, grüß dich.
Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Das ist mir eine, wie ich ja schon sagte, eine große Ehre. Und ja, ich erwische dich gerade im Trainingscamp der Nationalmannschaft. Ist das richtig?
Ja, genau. Wir sind heute in Füssen angereist und morgen geht's los.
Morgen geht's los mit dem normalen Trainingsprogramm oder habt ihr schon Testspiele?
Genau, also mit dem Trainingsprogramm und am Mittwoch spielen wir dann gegen Österreich und am Donnerstag auch.
Dazu kommen wir gleich mal später, also beziehungsweise ganz am Ende von unserem Gespräch geht es um die Nationalmannschaft. Also, weil es ist ja doch ungewöhnlich, Frauen, die Eishockey spielen, sind Land auf, Land ab, glaube ich, nicht so ganz bekannt. Viele werden wahrscheinlich sich wundern, im Moment, es gibt Frauen-Eishockey überhaupt, aber ja, wir haben tatsächlich auch eine recht erfolgreiche Nationalmannschaft, in der du spielst. Und ich würde dich gerne heute mal ein bisschen vorstellen. Du kommst aus einer Eishockey-Familie, so kann man es schon fast sagen. Du hast Geschwister, die Eishockey spielen. Aber stell dich auch erstmal kurz selbst vor. Wo bist du geboren und wo kommst du her? Wie alt bist du?
Also ich komme aus Kaufbeuern ursprünglich. Ich bin 27 jetzt. Ich habe mit 3, 4 Jahren mit dem Eishockeyspielen angefangen. Da sind wir alle in den Kindergarten gegangen und jeder wollte lernen, wie man Schlittschuh läuft. Und dann natürlich war das damals sehr attraktiv, weil es alle gemacht haben. Und dann hat man das halt eben auch mitgemacht. Und ja, so ist man dann irgendwie in den Eissport reingekommen, so ein bisschen reingerutscht. Und ja, meine Geschwister haben mir das dann ein bisschen nachgemacht. Mein größerer Bruder, der hat dann aufgehört irgendwann. Der hat dann zu spät angefangen. Und ja, jetzt spielen nur noch meine jüngeren Geschwister und ich. Und habe dann in Kaufbeuern gespielt, bis ich 18 war. Dann war ich in Memmingen eine Saison, dann Amerika und jetzt bin ich wieder in Ingolstadt.
Also man hört schon, ein sehr spannender Lebenslauf auf jeden Fall. Kaufbeuren, wir haben hier eine gewisse Kaufbeuren-Affinität. Wir hatten vor anderthalb Jahren, hatten wir Stefan Ustorf hier im Gespräch gehabt. Und deswegen Kaufbeuren, Eishockey-Gegend. Ist das Allgäu? Wo liegt Kaufbeuren?
Ja, das ist im Allgäu, genau, also ziemlich weit, weit unten in Deutschland.
Und wir hatten das im Vorgespräch gerade kurz schon mal angerissen, also ein bisschen ungewöhnlich ist es ja auch, Eishockey als Mädchen. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, als junges Kind Eishockey zu spielen? Oder ja, wie bist du zu dieser doch sehr maskulinen oder männlich geprägten Sportart gekommen?
Ja, also wie gesagt, im Kindergarten, da sind wir alle ins Eisstadion gerannt und wollten halt eben einfach nur lernen, wie man Schlittschuh läuft. Und dann habe ich das auch gemacht und dann war ich scheinbar gar nicht so schlecht. Und dann hat man so quasi nie aufgehört. Also ich habe dann quasi den Weg immer weitergemacht und habe eigentlich nie gesagt, nee, mir gefällt es nicht mehr oder ich bin nicht gut genug oder sowas. Und da war ich dann auf einmal drin und ja, jetzt bin ich 27 und immer noch dabei und habe schon einige Spiele auf meinem Rücken, also
Aber genau. Also ich komme ja aus Berlin und also hier gibt es keine zugefrorenen Seen, es gibt relativ wenig Eisflächen, aber wer hat dir dann das erste Mal so einen Eishockeyschläger in die Hand gedrückt?
Also das war in der Eishockeyschule dann in Kaufbeuern, ich weiß nicht, irgendein Trainer, ich weiß es nicht mehr genau, aber damals haben halt noch ein paar mehr Mädels gespielt, also ich war da nicht die Einzige und dann haben halt so nach und nach immer wieder welche aufgehört und dann waren es eben, war es ich und Daria Gleisner am Ende noch, also mit der bin ich so ein bisschen aufgewachsen beim Eishockeyspielen.
Du hast gerade deine Geschwister schon angesprochen, Markus spielt für die Adler Mannheim, ist auch vor 2 Jahren deutscher Meister geworden, deine Schwester Nicola, glaube ich heißt die spielt ja auch bei dir beim ERC Ingolstadt. Ja, klingt nach einer starken Eishockey-Familie, von der man vielleicht auch ein bisschen durch den Erfolg deines Bruders, der dann auch ein bisschen bekannter ist als ihr beide, lebt. Ist es deswegen vielleicht ein bisschen schwerer, den Nachnamen Eisenschmied zu tragen, oder ist es eher leichter?
Ja, beides ein bisschen, aber ich denke, es ist auch mehr leicht als schwer. Also wir haben, würde ich sagen, wir sind alle sehr, sehr erfolgreich. Deswegen kann man da nicht sagen, jetzt werden wir in den Schatten gestellt von unserem Bruder oder sowas. Also wir haben da alle unseren eigenen Weg genommen und sind alle sehr erfolgreich. Deswegen ist das alles ziemlich eben. Also natürlich ist der Markus bekannter, weil er logischerweise ein Mann ist. Aber so allgemein im Eishockey ist es schon recht gut, so wie wir das haben.
Also es ist jetzt nicht so, dass auch in eurer Mannschaft, wenn der Name Eisenschmied fällt, dass man da auch besondere Dinge erwartet?
Nee, also in Bezug auf den Markus jetzt nicht. Vielleicht so, wie wir unsere eigenen Erwartungen eben gestellt haben oder hochgeschraubt haben, vielleicht in dem Sinne, aber jetzt in Bezug auf den Markus nicht. Also das nicht direkt, nee.
Also der Name Eisenschmied ist generell wegen dieser Eishockey-Familie auch eher leichter dann sozusagen den zu tragen.
Ja, also finde ich schon.
erklär doch mal, ich kenne das vom hier in Berlin, war ich mal beim Eishockey-Verein, habe das mal ein bisschen beobachtet, wie die Kinder miteinander spielen. Man merkt oder man sieht ja, dass die Mädchen dann auch lange noch bei den Jungs mitspielen. Wie lange können Mädchen bei den Jungs mitspielen und wie geht es dann eigentlich weiter? Weil es braucht ja auch in so einem Verein eine gewisse Eishockey-Abteilung für Frauen und für Mädchen, dass das überhaupt laufen kann. Gibt es die überall? Wie ist so der Ablauf?
Also das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema, finde ich. Generell würde ich sagen, dass Mädchen bis zur DNL mit den Jungs spielen kann, wenn es die Chance bekommt. Also da muss wirklich ein Trainer dahinter sein, der sagt, ja, ich fördere dieses Mädchen oder die Mädchen, auch wenn es nicht für meine eigene erste Mannschaft ist oder meine DL-Mannschaft oder so, dass die einfach sagen, ja, ich finde das Mädchen ist gut und ich will, dass aus dem Mädchen was wird. Und da muss immer jemand dahinter sein, der die eben fördert. Und sonst sage ich mal bis ja 16, 17, 18 und dann wird es schon kritisch, weil die Jungs natürlich dann auch kräftig werden und die Mädels halt eben von Natur aus eher dünn sind und nicht so stabil, sage ich mal.
Aber genau. gibt es da auch Spielerinnen, die es tatsächlich auch bis in die DNL geschafft haben?
Soweit ich weiß, gibt es eine Spielerin und dann eine Torhüterin. Aber sonst generell ist das eigentlich nicht so, dass man da in der DNL spielt. Also da ist dann wirklich schon, die Jungs, die sind so schnell und da kommt ein Mädchen einfach vom Körperlichen gar nicht hinterher.
Wobei, Thema Schnelligkeit beim Eishockey, da haben wir ja beim All-Star-Game vor 2 Jahren, glaube ich, war das, in den USA, Kanada gesehen, dass die Spielerin, die da mitgemacht hat bei dem Geschwindigkeitscontest, das Ding dann am Ende auch gewonnen hat. Ja. Aber ist es vielleicht dann tatsächlich auch für die am besten körperlich ausgebaute Frau immer noch schwer, sich mit durchschnittlich gebauten Männern dann zu messen oder und dann vielleicht mehr über die Technik zu kommen?
Ja, das würde generell schon gehen, aber bei den Jungs, da darf man eben auch checken, das ist ja bei uns anders und da wird es halt dann schwierig. Also selbst wenn man da irgendwie gut mithalten kann vom Speed her, wenn dich halt dann jemand umfährt, dann ist halt Ende. Also da muss man halt dann schon alle Seiten berücksichtigen. Aber generell natürlich kann eine Frau übers Technische sehr viel wieder gut machen, sage ich mal. Und da halt eben ganz viel rausholen. Aber so vom Körperlichen und Checken und vom Eishockey-Stil, dann könnte es schon schwierig werden.
Du bist ja jetzt, wie gesagt, aus Bayern. Wie oft hast du dir eigentlich schon die Hände gefaltet und dem lieben Gott Danke gesagt, dass du aus Bayern und nicht aus Schleswig-Holstein kommst? Weil gerade auch in Bayern natürlich auch die Infrastruktur viel, viel besser ist als im Norden oder, sag ich mal, auch in Ostdeutschland gibt es ja einige dunkle, leere Flecken auf der Landkarte.
Ja, also ich bin dem schon sehr dankbar. Ich mag Bayern richtig gern, weil ich eben hier aufgewachsen bin. Also ich könnte mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, irgendwo anders hinzugehen, dauerhaft. Also von dem her ist es eigentlich ganz praktisch schon mit dem Eishockey logischerweise. Kaufbeuren ist zum Beispiel eine Eishockey-Stadt, da war das eigentlich ganz groß, das Eishockey und Füssen zum Beispiel. Also da ist an jeder Ecke eigentlich so ein Eisstadion, das mir halt dann persönlich sehr viel geholfen hat.
Und du bist dann auch bei den Frauenteams in Kaufbeuren groß geworden und untergekommen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe nie bei den Frauen in Kaufbeuren gespielt. Ein Spiel habe ich, glaube ich, mal gemacht zum Spaß. Aber ich habe eigentlich immer mit den Jungs gespielt, bis ich 18 war. Und dann bin ich für eine Saison nach Memmingen zu den Frauen und habe gleichzeitig auch Jugend gespielt. Und dann bin ich nach Amerika gewechselt, also nur mit Jungs.
Lass uns da gleich nochmal drauf kommen, über deinen Gang nach Amerika, weil das da doch besonders spannend ist, wie ich finde. Ich würde schon jetzt mal ein bisschen über die Probleme sprechen, die die Eishockeyspielerinnen in diesem Sport auch haben. Also die Chance, sich als Frau dem Eishockey zu widmen, sind schwerer, weil es weniger Teams gibt. Aber wo empfindest du strukturell die größten Nachteile als Frau in diesem eher männergeprägten Sport?
Ja, dass man einfach in sehr, sehr vielen Bereichen benachteiligt wird. Also erstens weiß keiner vom Frauen-Eishockey. Dann ist das Interesse eben auch nicht so groß. Dann fehlt vielleicht die Werbung und dann fehlen eben auch die Gelder, um das Ganze zu fördern. Wie ich vorhin schon gesagt habe, man braucht eigentlich immer jemanden, der das ein bisschen unterstützt und fördert. Und das Frauen-Eishockey in Deutschland hat sich eigentlich schon recht gut entwickelt im Vergleich zu ein paar Jahren. Aber es ist natürlich nicht annähernd da, wo das Männer-Eishockey ist.
Du hast ja gerade auch schon davon geredet, dass ihr keine Bodychecks fahren dürft. Empfindest du das als Vorteil oder als Nachteil?
Eher als Nachteil, weil für viele deswegen Frauen-Eishockey nicht attraktiv ist. Also deswegen sagen viele, ja, dürft eh nicht checken. Und das ist ja so quasi, Mädels können ja eh nichts und die dürfen nicht checken. Und die sind technisch auch nicht so gut, was eigentlich gar nicht stimmt. Also dadurch, dass wir nicht checken dürfen, müssen wir technisch dann eben das anders umgehen, sage ich mal. Und ja, so ist das ein bisschen.
Aber woher kommt das? Woher kommen diese Verbote?
Vorurteile.
Ja, auch die Verbote, dass ihr keine Bodychecks fahren dürft oder ihr müsst ja auch mit Visier spielen. Anders als Jungs, die sich dann quasi einfach nur so ein Halbvisier vorklemmen können oder es gibt auch einige Spiele, die ganz ohne Visier spielen. Empfindest du diesen Punkt zum Beispiel als Nachteil, dass es dir nicht aussuchen darfst oder bist du eigentlich froh, dass du permanent geschützt bist im Gesicht?
Also ich würde generell mit Gitter spielen, bei mir macht das nichts aus. Das ist extra Schutz und ich muss da nicht irgendwie nichts vorne dran haben, nur dass es attraktiver ist. Ja, dieses Nicht-Checken, das kommt, glaube ich, daher, dass so die Unterschiede zwischen den Frauen so groß sind. Also manche, es gibt viel, also viele kleine, es gibt viel kräftige und da haben sie dann einfach generell gesagt, ja, da lassen wir das checken, weil die Unterschiede von Frau zu Frau so groß sind.
Ich habe mir hier mal, das passt deswegen auch ganz gut, aufgeschrieben, dass du den Sprung ins sogenannte Profi-Eishockey, also quasi dann auch bei den ersten Damen mitmachen konntest, in Memmingen gemacht, beim ECDC Memmingen. Ist das soweit richtig?
Ja,
okay,
das stimmt.
Super. Wie war es denn für dich, das erste Mal auf ältere Spielerinnen dann auch zu treffen auf dem Eis? Musstest du dich da mit deiner körperlichen Unterlegenheit und du bist ja auch Verteidigerin, wo es ja nun wirklich nochmal auf eine andere Körperlichkeit ankommt. Musstest du dich dann mehr auf deine Technik verlassen und hast du dich als Spielerin auch daraus heraus entwickelt oder hast du deinen Schwerpunkt schon doch mehr aufs Körperliche später verlegt?
Dadurch, dass ich mit den Jungs groß geworden bin im Eishockey, habe ich schon immer sehr körperlich gespielt, also meinen Körper gut eingesetzt und das gibt es ja bei den Frauen eigentlich nicht. Das heißt, ich musste meine Spielweise dann ein bisschen ändern, weil man eben nicht mehr checken durfte. Ich glaube, da war meine WM, da hatte ich die meisten Strafminuten oder so wegen Women's Body Checking. Also man muss sich da schon wirklich umstellen. Und ja, wie gesagt, man schaut dann so ein bisschen auf die älteren Spieler schon hoch, gerade in der Nationalmannschaft. Also das war dann ja fast zeitgleich, dass ich dann auch sicher bei der Nationalmannschaft dabei war und dann es sind dann nochmal ganz andere Charaktere gewesen.
Gibt es dadurch weniger Strafzeiten beim Frauen-Eishockey?
Durch was?
Durch weniger Bodychecks?
Nee, also das weiß ich tatsächlich nicht genau, aber ich glaube, dass es egal, also dass es nicht darauf ankommt, weil dann gibt es dann auch andere wie Haken und Beinstellen und so weiter.
Okay.
Ja.
Du hattest ja jetzt gerade wir haben über die Bodychecks Checks gesprochen. Was ist noch anders beim Frauen-Eishockey im Vergleich zum Männer-Eishockey?
Ich glaube, Women's Body Checking ist so das Größte und dann eben so das Gitter tragen, was wir schon besprochen haben, und generell einfach das, wie gepfiffen wird. Also da wird oft ziemlich kleinlich gepfiffen, was man vielleicht bei den Männern dann durchgehen lassen würde oder sagen würde, ja, das ist jetzt nicht so eine große Sache, oder da lässt man halt dann das Spiel laufen und bei uns wird dann meistens abgepfiffen und
In welchen
ja.
Situationen? Also wo im Spiel wird eher abgepfiffen?
Also zum Beispiel wenn man so abdrängt, eine Spielerin abdrängt, dann ist es dann sofort Women's Body Checking und bei den Männern sagt man, ja gut, der hat dann einfach nur abgedrängt.
Also man könnte es vielleicht aber auch noch ein bisschen feiner einstellen, den Übergang zur Strafzeit
Genau.
oder zum Abpfeifen.
Genau, ja. Ja.
Wie gesagt, du hast ja dann in Memmingen gespielt und dann sind wir schon im Jahr 2012 in deiner Karriere angelangt, wo ja doch einiges passiert ist. Also du hast erstmal dein erstes Länderspiel gemacht und da ist die Frage, wie hat es sich für dich angefühlt, das erste Mal für dein Land auf dem Eis zu stehen? War das ein besonderes Gefühl oder eher ein, naja, das ist halt der nächste Step so?
Also ich habe dadurch, dass ich davor schon U18 gespielt habe, war das jetzt nicht so eine große Umstellung. Aber es war dann schon was Besonderes, bei der A-Nationalmannschaft dabei zu sein. Also ich weiß noch, das erste Turnier war, glaube ich, in Schweden. Da war ich das erste Mal dabei. Das war, als ich 16 war. Und hatte ich schon Respekt. Also es war schon eine riesige Ehre, aber ich hatte auch schon Respekt, weil es ja dann doch noch mal was anderes ist als U18.
Weil es auch gegen andere Gegnerinnen ging.
Ja, weil die einfach, also das sind dann halt die Frauen, die Besten quasi. Und U18 sind 3 Jahre, 16, 17 oder 15, 16, 17. Und dann, wenn man in der A-Nationalmannschaft ist, da sind dann halt alle dabei, also die Besten von jeder Nation. Und da ist es dann nochmal was anderes wie nur die Jüngeren.
Aber lass uns nochmal über dein erstes Länderspiel sprechen. Also was für Erinnerungen hat man daran, an so einen Tag?
Ja, also ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht mehr so genau, weil das schon ewig lang her ist, aber
Und ihr macht ja auch so
ja, wie?
viele Länderspiele. Also Eishockeyspieler
Ja,
machen ja viel, viel
genau.
mehr Länderspiele als zum Beispiel Fußball.
Ja, also es war schon eine richtige Ehre. Ich war ziemlich nervös, was natürlich auch gut ist, aber es war ein schönes Erlebnis auf jeden Fall.
Gegen wen ging das? Weißt du das noch?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Also.
Muss Schweden, Finnland oder Russland gewesen sein?
Also schon ein ganz schönes Kaliber.
Ja.
Das zweite Ereignis war dann, dass du dann nach Nordamerika gegangen bist, also in die USA, nach North Dakota. Da mussten oder müssen wir auch bestimmt viele auf der Landkarte erstmal gucken, wo das überhaupt liegt.
Ja.
Das ist doch da am Atlantik. Nein, das ist North Carolina. North Dakota ist
Ja.
nochmal woanders. Hast du auch so eine erstmal gucken müssen, wo liegt denn das überhaupt?
Ja, tatsächlich. Also ich musste dann erstmal schauen, wo genau das ist und wie die Stadt aussieht und so weiter. Es ist wirklich, da ist eine Stadt und dann ist erstmal gar nichts außenrum. Also
Die Hauptstadt heißt
ja.
Bismarck, ne?
Genau, ja.
Ja, das hat
Ja.
vorhin auch nochmal mein schlaues Buch hier
Ja.
ergeben. Aber wie ist es gekommen, dass du nach North Dakota gekommen bist?
Also der Peter Elander hat mich darüber gebracht und war der Assistant Coach zu dem Zeitpunkt oder meine ganzen Jahre dann eben in North Dakota auch. Und der hat gefragt, ob das was für mich wäre. Und dann habe ich gesagt, ja. Und das habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht, dass ich nach Kanada oder nach Amerika gehe. Und dann hat sich das einfach so ergeben.
Wegen des
Genau.
Studierens oder wegen des Sports?
Wegen des Sports. Also ich habe gleichzeitig studiert, was gut ist an der Uni, aber ich bin im Endeffekt nur wegen Eishockey rübergegangen.
Nun ist es ja bei Profisportlerinnen und auch bei Profisportlern so, dass es irgendwann ja mal so einen Punkt gibt, wo man sagt, naja, hier ist die Karriere vorbei und dann muss es ja irgendwie weitergehen. Und gerade als junger Mensch planst du ja doch deine Karriere, deinen Lebensweg. Eigentlich dann auch immer parallel mit. Also was hast du dir damals gedacht, nach Amerika zum Eishockey spielen zu gehen? Hattest du trotzdem schon einen Plan, was du dann später machen möchtest?
Nicht direkt, also ich wollte eigentlich immer Lehrerin werden. Das hat sich dann ein bisschen erledigt, weil wenn man drüben im Lehramt studiert, dann kriegt man hier keinen Job, weil es ja ganz anders ist. Ich habe dann einfach was anderes studiert, was mir auch gefallen hat. Und ich habe mir das einfach offen gelassen. Also natürlich, wie du sagst, da plant man schon so ein bisschen mit. Und an der Uni ist es eben ganz praktisch. Da kann man gleichzeitig dann eben studieren und hat dann wirklich einen Abschluss danach, was als Frau wirklich gut ist oder als Mann auch, der auf eine Uni geht. Aber manchmal gehen die ja woanders hin, wo man eben das nicht hat.
Was hast du dann studiert, als du in North Dakota warst?
Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und habe da meinen Bachelor und meinen Master gemacht.
Und das könnte auch was sein, was du dann später machst?
Ja, könnte schon sein, dass ich in dem Bereich was mache. Ob das so eintritt, weiß ich nicht genau, aber das gefällt mir generell schon sehr gut.
Ja, wie war es für dich eigentlich? Das erste Mal, die erste Nacht, ganz weit weg von zu Hause, wissen, dass du wahrscheinlich erstmal in den nächsten Wochen nicht mehr zurück nach Deutschland kommen kannst. Ich habe irgendwo gelesen, du hattest damals auch noch nicht so gut Englisch gesprochen. Soziale Kontakte waren wahrscheinlich auch noch nicht so reichlich da. Wie war das so in den ersten Wochen? War das Heimweh sehr groß oder hast du gesagt, oh, pff, nee, das ist jetzt die nächste Competition, das mache ich einfach und hast es einfach mal so alles runtergerissen oder wie hat es dir da drüben gefallen am Anfang?
Also die Nacht weiß ich tatsächlich noch so, als wäre sie gestern gewesen. Ich war richtig nervös und konnte auch nicht schlafen und habe dann meiner Mama geschrieben: Mama, was mache ich eigentlich hier? Das ist ja total verrückt. Und das ging dann aber, glaube ich, ein paar Tage und dann habe ich Freunde kennengelernt und dann hat es eigentlich schon recht gut geklappt. Also das war dann wirklich nur so eine kurze Zeit und dann ging es eigentlich ganz gut.
Und hast du das als Privileg schon sofort begriffen, dass du deinen Lieblingssport auf einem anderen Kontinent und gerade auch USA, Kanada, also Nordamerika ausüben kannst? Also quasi dort, wo wir alle wahrscheinlich, die so ein bisschen über den DEL-Tellerrand hinausschauen, also rüber nach Amerika, alle uns irgendwie hinprojizieren, wo wir auch nachts dann aufstehen, um irgendwelche Spiele zu gucken und so. Also hast du das schon für dich so abgespeichert? Wow, das ist jetzt wirklich, das macht nicht jeder in meinem Alter.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, als ich 16 war und mein erstes Länderspiel gemacht habe, da habe ich mir gedacht, oh, und die Person ist gerade in Amerika und das will ich auch machen und ich habe da so großen Respekt davor. Und ich war dann wirklich drüben und die Mannschaft, da haben dann die Lamoureux-Zwillinge gespielt mit mir in einer Mannschaft und ich war auf dem Eis gestanden und habe mir gedacht, jetzt bin ich die kleine Tanja hier in Amerika mit den großen Spielerinnen und stehe mit denen auf dem Eis. Und ja, da war dann am Anfang schon so ein bisschen Zweifel, ob ich da wirklich hinpasse vom Spielerischen her. Aber die Trainer haben wirklich einen guten Job gemacht, mich da mit einzubinden. Und ja, dann habe ich mich eigentlich relativ schnell sehr wohl gefühlt.
Und wie stehst du generell zum Thema Horizonterweiterung durch einen Auslandsaufenthalt? Also hättest du zum Beispiel dir vorstellen können, wenn du nie Eishockey gespielt hättest, dennoch irgendwie mal ins Ausland zu gehen? Kannst du dir das irgendwie vorstellen in irgendeiner Form?
Ja, also ich bin generell eine Person, die sagt, ich muss das erstmal ausprobieren und bin so weltoffen und mag eigentlich das Internationale sehr gern. Also generell ja, auf jeden Fall. Und in Bezug aufs Eishockey auch. Also wenn irgendeine Spielerin die Chance hat, nach Amerika oder Kanada zu gehen oder Schweden, sage ich ja auf jeden Fall. Also das, was man da lernt und erfährt, das ist schon was Einzigartiges.
Was war so für dich so in den, also in den Jahren, die du in Amerika gelebt hast, für dich so das, der bemerkenswerteste Wechsel, den du in dir persönlich festgestellt hast?
Einfach dieses Unabhängigsein. Also dadurch, dass ich eben rübergegangen bin und meine Eltern waren nicht mehr da, meine ganze Familie. Einfach, ich habe niemanden gekannt, das alles selber hinzubekommen, irgendwie kochen zu lernen und so Steuern machen da drüben. Also das sind alles Dinge, wo man sonst die Eltern irgendwie gefragt hätte, musste man da irgendwie alleine machen. Und da hat man halt dann irgendwie so einen Weg gefunden, sich um sich selbst zu kümmern.
Kommen jetzt heute Mitspielerinnen zu dir und sagen, Mensch, Tanja, also mal angenommen, morgen klingelt das Telefon. Ach, ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Was würdest du mir raten? Kommt ein Spiel auf dich zu?
Ja, also es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass Spielerinnen mir geschrieben oder mich gefragt haben, ob sich's lohnt, ob sie das machen sollen. Und meine Antwort ist eigentlich immer ja,
Auch
auf
wenn
jeden
das
Fall.
unter Umständen vielleicht, weil das Eishockey ja, wie wir später nochmal kurz drüber sprechen werden, in den USA nicht so, also dass es vielleicht lukrativer ist, in Deutschland zu spielen, vom Einkommen als in den USA, auch wenn das sozusagen da eine Verschlechterung bedeutet?
Also, ich sag mal, wenn man ein Angebot von der Uni hat und ein Stipendium bekommt, dann sage ich immer ja. Das ist dann natürlich was anderes, wenn man dann mit der Uni fertig ist und dann eben da spielen möchte, weil da ist es tatsächlich schwierig mit meinem Einkommen im Moment. Aber generell so an der Uni auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auf die Umstände an, aber ja, genau.
An der Universität in North Dakota ist der Eishockey eine von mehreren Sportarten. Wie wird gerade auch das Frauenteam in den USA oder beziehungsweise dort in North Dakota an der Uni aufgenommen und wie wird das unterstützt?
Also in der Vergangenheit eigentlich sehr gut. Es gibt tatsächlich dieses Gesetz, Title IX heißt es, dass die Frauen genauso behandelt werden müssen wie die Männer. Also wir haben eigentlich fast alles bekommen, was die Männer auch bekommen haben, und die haben sehr viel bekommen, was für uns natürlich sehr gut war. Es ist dann ein neuer Präsident an meine Uni gekommen, der dann das Frauenprogramm gestrichen hat. Das heißt, meine Unimannschaft, an der ich gespielt habe, die gibt es eigentlich gar nicht mehr jetzt. Das ist ein größeres Thema, aber ja, generell eigentlich schon ist es sehr gleich an den Universitätsmannschaften, dass die Frauen eigentlich ziemlich gleichgestellt sind mit den Männern.
Wie funktioniert das? Also in was für ein Ligensystem hast du da gespielt? Also wir haben ja hier die Bundesliga, man kennt dann sozusagen in Deutschland die DEL bei den Männern kennt man in den USA, Kanada die NHL. Was gibt es da für was für ein Ligensystem haben die Frauen dort?
Also an der Uni gibt es Division 1 und Division 3 sozusagen, und ich war Division 1, also die höchste Liga, und dann das ist nochmal unterteilt in verschiedene Ligen, je nach Region, genau. Und so spielt man das eben aus, und dann, wie die Regionen kommen dann am Ende zusammen, und dann wird eben der Beste ausgespielt, und das ist dann das Frozen Four, und da ist dann der National Champion sozusagen. Und dann gibt es eben noch nach der Uni die NWHL, in der habe ich dann auch ein Jahr gespielt, und das ist so die Frauen-NHL, und da arbeiten sie ja gerade so ein bisschen dran, dass das ja, spannender wird und mehr Geld fließt und so weiter, deswegen.
Kommen wir auch gleich noch dazu. Aber du hast 4 Jahre, glaube ich, an der Uni dort in North Dakota gespielt. Genau. Wie würdest du deine eigene Entwicklung als Sportlerin bewerten? Also was hat dir das tatsächlich auch gebracht? Was hat dich da, was hat dich das verändert in deinem Spiel, in vielleicht auch in deiner körperlichen Verfassung? Beschreib das mal ein bisschen.
Also von mir als Spielerin habe ich sehr viel gelernt, weil das sehr professionell gehandhabt wurde alles. Also ich habe dann gemerkt, dass die Frauen eigentlich genau das Gleiche haben können wie die Männer. Da muss man einfach immer da sein und immer, man kann nicht einfach irgendwie mal krank machen oder sowas, wo man sagt, ich fühle mich heute irgendwie nicht so gut. Also man ist immer da auf jeden Fall. Man lernt sich durchzubeißen und man lernt auch sehr gut für sich selber zu trainieren. Also ich habe dann die ganzen Trainingspläne, die wir hatten, die weiß ich jetzt noch im Kopf, wie die aufgebaut sind, und kann so quasi meine Trainingspläne selbst zusammenstellen. Und das hätte ich, glaube ich, in Deutschland nie so gelernt. Genau, und das waren so die zwei größten Dinge. Und daneben persönlich einfach, wie man in der Mannschaft ist und wie der Trainerstab ist und wie alles einfach da professionell gehandhabt wird.
Und rein körperlich, also was trainiert man oder was hast du dort anders trainiert und wie hat sich auch da dein Körper verändert als Sportlerin?
Also ich habe meinen Körper generell besser kennengelernt und habe da gemerkt, was gut ist und was nicht so gut ist für mich. Und
auch, dann die Trainingspläne. Ernährungstechnisch?
Ja, auch ein bisschen. Aber da war ich eigentlich immer schon ganz gut. Also da jetzt in dem Bereich nicht so, aber vom Training her, so im Kraftraum oder auf dem Eis mit Sprinttraining und so weiter. Also die ganzen Trainings sind halt da ein bisschen anders als hier, obwohl es jetzt schon ähnlicher wird. Aber in der Vergangenheit war es einfach immer ein bisschen anders und das habe ich da unheimlich viel gelernt.
Wie konntest du eigentlich deine Familie, Fans, Eltern, Freunde an deinem Spiel da überhaupt teilhaben lassen? Also gab es da eine Möglichkeit für Leute hier in Deutschland, deine Spiele zu sehen?
Ja, also die haben die Spiele immer übertragen. Die konnte man dann im Internet anschauen und ganz oft ist mein Papa in der Nacht aufgestanden und hat die Spiele angeschaut. Oder meine Mama dann in der Früh einfach, ja, genau, je nachdem, wie die Zeitumstellung dann halt war, wann wir gespielt haben, haben die das eigentlich auch immer nachverfolgen können.
Ist ja natürlich auch für eine Familie wie deine, wo alle Kinder Eishockey spielen, sicherlich auch schwer für die Eltern, dann auch jedes Spiel zu sehen. Aber ist man dann innerhalb der Familie schon nochmal was ganz Besonderes, wenn man eben im ganz anderen Land spielt?
Also besonders bestimmt schon. Mein Bruder hat ja auch zeitgleich in Kanada gespielt. Und ja, da haben sie dann immer schon so geschaut, ja, wer spielt wann und wann spielt dann meine Schwester noch in Deutschland. Und da, die haben sie schon ganz gut hinbekommen. Als sie uns besucht haben, da haben sie auch immer zuerst meinen Bruder besucht und sind dann danach zu mir gekommen oder zuerst zu mir und dann zu meinem Bruder, dass sie das einfach irgendwie ein bisschen verbinden. Also es ging dann schon, es war manchmal hart, wenn zeitgleich Spiele stattgefunden haben, aber ja, im Großen und Ganzen ging es schon ganz gut.
Und wie lief der Austausch mit deinem Bruder? Weil er hat ja die kanadische Welt dann kennengelernt, du hast die US-amerikanische Welt kennengelernt. Was habt ihr da für Gemeinsamkeiten und für Unterschiede festgestellt?
Also die USA und Kanada sind eigentlich ziemlich gleich, obwohl Kanada europäischer ist. Aber so vom Leben her und so weiter war es eigentlich ziemlich ähnlich. Also wir konnten da wirklich viele Gemeinsamkeiten finden.
Hast du die USA mit dem Bild, was du vorher von den USA hattest, bevor du hingefahren bist, viel festgestellt von dem, was du gedacht hast? Also haben sich die Vorurteile bestätigt oder haben sich viele Vorurteile eher ausgeräumt?
Teils, teils. Also es waren schon viele Vorurteile, wo ich sage, okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so, aber auch viele, wo ich sage, okay, ja, so kennt man Amerika halt als Deutsche. Das war ziemlich lustig immer, wenn man dann so eine Bestätigung bekommen hat. Aber auch oft überraschend, wenn man sagt, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht irgendwie.
Hast du die Amerikaner als weniger direkt kennengelernt?
Ja, also was die Amerikaner sind eigentlich sehr oberflächlich, also dieser Smalltalk und so weiter. Was sich eigentlich in Deutschland negativ anhört, aber was ich eigentlich persönlich gar nicht so schlimm finde, weil man dann einfach ins Gespräch kommt mit sehr vielen Leuten, wo man sonst vielleicht nicht kennenlernen würde. Also man muss es tatsächlich auch mögen, aber wenn man das einfach so hinnimmt, wie es ist, dann kann man viel mehr Leute kennenlernen.
Ist es dann auch im Sport so oberflächlich? Oder hast du da als Deutsche vielleicht auch ein ganz anderes Werkzeug zur Hand, dass du sozusagen auch rhetorisch viel direkter auch im Team Sachen ansprechen kannst?
Also im Team ist es eigentlich direkter gewesen. Das war so das Drumherum so ein bisschen, wo es oberflächlich war, aber im Team, da war es dann schon immer so, gab es vielleicht mal eine Ansage oder sowas und sagt, das geht so nicht. Also da war es irgendwie ganz anders, aber eher außerhalb, wo ich sage, ja, die Person, die habe ich jetzt mal getroffen und die sagt einfach, wie geht's, nur weil sie das sagen will.
Hm. Ja. Wurdet ihr, oder anders gesagt, wird in Deutschland weniger direkt und zielorientiert auch trainiert und mit den Frauen gesprochen als in den USA?
Ja, ich denke, dass das ziemlich ähnlich ist. Also im Sportbereich, da habe ich das jetzt eigentlich nie anders kennengelernt, dass man da irgendwie oberflächlich oder indirekt irgendwas sagt. Also da ist es in beiden Ländern sehr direkt, wo man einfach das sagt, was man auch denkt. Irgendwie.
Du bist 2017, glaube ich, 2016, 17 kurz in Memmingen ein Jahr gewesen. Also laut, ja, was man so über dich findet. Du kannst mich gerne korrigieren, wie es genau war. Und dann bist du nach Minnesota gegangen. Wie war der Übergang von North Dakota, Memmingen, Minnesota? Was ist da passiert?
Also ich war tatsächlich nie in Memmingen danach. Ich bin in North Dakota gewesen und dann bin ich nach Minnesota direkt. Habe da dann 2 Jahre gespielt und dann, da waren die noch eine unabhängige Mannschaft. Also die haben da einfach gegen College-Mannschaften gespielt. Und das habe ich gemacht, weil ich eben mein Master noch gemacht habe und einfach fit bleiben wollte und einfach spielen wollte. Und die Mannschaft hat es eben angeboten und das war sehr gut. Und dann eben das Jahr darauf, da waren sie dann Teil von der NWHL und da habe ich eben dann auch mitgespielt, noch ein Jahr.
Wie kam dir das vor, zu einem Team zu wechseln, was an keiner Liga teilnimmt und eigentlich nur Testspiele macht? War das für dich lukrativ in irgendeiner Form für deine persönliche sportliche Entwicklung?
Also es war dann schon ziemlich anders, weil ich dann noch mehr dahinter sein musste, dass ich fit bleibe. Also musste dann ziemlich oft auch alleine trainieren. Mein Glück war, dass ich mit der Unimannschaft noch mittrainieren durfte, bei uns eben. Und da habe ich noch an der Uni gewohnt eben und bin dann immer zu den Spielen gefahren. Aber es ist schon was anderes, wenn man dann nur meinetwegen 12, 14 Spiele in der Saison hat und nicht mehr 40. Also man merkt es schon. Aber es war machbar, also es war jetzt nicht so schlimm, wie ich anfangs dachte.
Habe ich jetzt hier nicht auf dem Zettel stehen, aber man kennt ja die Storys auch so von College-Teams in den USA und Kanada oder auch von Uni-Teams, die dann stundenlang in diesem riesigen Land auf dem Bus sitzen und durch die Gegend fahren. Wie war diese Zeit für dich?
Ja, also ich habe die eigentlich immer genutzt, um zu lernen für die Uni, falls ich irgendwann mal einen Test hatte oder einen Aufsatz schreiben musste. Das war ganz praktisch. Aber wir hatten eigentlich, unsere längste Fahrt war, glaube ich, 7, 8 Stunden. Also ist eigentlich nichts anderes, wie von Memmingen nach Berlin zu fahren. Wir sind auch ganz oft geflogen, hatten unseren eigenen Flieger. Das war ganz praktisch. Also es war schon oft langweilig, aber man hat schon immer was gefunden, was man machen konnte.
Also nicht diese anekdotenreiche Tortur, von der man liest, dass da Jungs 15 Stunden auf dem Bus sitzen, um zu einem Spiel zu fahren, was dann im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch ausfällt und dann fährt man wieder 15 Stunden zurück. Also so schlimm ging es dir da nicht.
Nee, mir nicht. Ich weiß, der Markus, mein Bruder, der hat das öfter mal machen müssen. Also für den war es bestimmt schlimmer, aber bei uns war das eigentlich recht human. Also die haben da schon immer drauf geschaut, dass wir nicht so lange unterwegs sind.
In Minnesota, das ist, glaube ich, ist es, oh Gott, auf der Karte ist es jetzt westlicher, ne?
Das ist
Minnesota?
östlich
Ist,
von North Dakota.
Richtung der Seen, okay.
Genau.
Genau. Ja, da bist du ja dann gelandet, um dann im zweiten Jahr in der NWHL zu spielen. Und in der Saison habt ihr prompt den Titel gewonnen, also das Pendant vom Stanley Cup, dort ist der Isobel Cup. Der Isobel war, glaube ich, auch die Tochter von dem Lord Stanley, wenn ich mich
Genau,
jetzt
ja.
nicht ganz irre. Erzähl doch mal von dieser besonderen Saison, wie die für dich lief. Also ein kleiner Spoiler, du hast dich am Anfang 2019 verletzt und konntest dann nicht die Playoffs spielen, aber an so einem Ereignis teilzunehmen, was dann im Titelgewinn mündete, muss doch was Besonderes gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass man da in die Liga kommt, als man neue Mannschaft und dann gleich den Titel gewinnt, das war schon oder ist schon was Besonderes. Wir hatten eine echt gute Mannschaft. Wie gesagt, ich habe mich dann leider verletzt, konnte dann nicht mehr zurück nach Amerika fliegen und die Saison beenden. Aber ja, für den ersten Teil war ich schon drüben und das war ja schon was Besonderes.
Du hast dich besonders schwer auch verletzt. Kannst du das mal erzählen, wo das war und was da das Problem an der ganzen Geschichte war?
Genau, also ich habe mich in Russland verletzt, da waren wir bei einem Turnier im Februar und das war das erste Spiel gegen Finnland und gleich in den ersten 3 Minuten, glaube ich, da bin ich in die Bande reingefallen und dann wurde ich von hinten noch auf mein Knie gedrückt und mein Fuß ist einfach nach links weggebrochen. Und das habe ich dann im ersten Moment gar nicht so realisiert, dann auf meinen Fuß geschaut und habe den selber so ein bisschen auch wieder eingerenkt oder dachte, ich kann ihn einrenken, ging natürlich nicht und dann bin ich einfach vom Eis gekrochen und dann wusste ich, ja, da ist irgendwas ernsthaft kaputt und war dann auch ein sehr spannender Krankenhausaufenthalt in Russland, aber ich bin dann zum Glück gleich am nächsten Tag nach München geflogen und dann hat es schon gepasst.
Hast du da nicht Angst gehabt, dass sowas auch dann schon das Ende deiner Karriere bedeuten könnte?
Also zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das hat mir dann der Arzt gesagt in München, dass das wirklich sein kann, dass meine Karriere vorbei ist wegen dem Bruch. Und ich habe den tatsächlich vor ein paar Wochen wieder gesehen und der hat gesagt, ja, das war schon eine sehr schwere Verletzung und so quasi Respekt, dass du noch spielen kannst, weil er hätte das quasi nicht gedacht.
Und die russischen Ärzte hätten das nicht hingekriegt.
Nee, also da hätte ich mich auch nicht getraut, mich operieren zu lassen, um ehrlich zu sein. Das war, ja, die Krankenhäuser sind eben nicht so wie in Deutschland und da war ich wirklich in München richtig gut aufgehoben. Also ich bin froh, dass das München so gut hinbekommen hat.
Und wie war das dann, diese ganzen Playoffs nur zuschauen zu können und zu müssen, und zu sehen, wie deine Mannschaftskameradinnen den Titel da holen? Hast du dich trotzdem als Teil von dem Team gefühlt, als jemand, der diesen besonderen Cup gewinnt?
Ja, es war trotzdem was wirklich Schönes. Also natürlich konnte man nicht dabei sein, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch ein bisschen andere Sorgen. Von dem her war es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe mich trotzdem unheimlich gefreut und war froh, dass die Mädels es dann geschafft haben.
Wenn du mal das nordamerikanische Eishockey jetzt mit dem europäischen vergleichst, wie attraktiv ist das nordamerikanische Eishockey?
Also das nordamerikanische Eishockey ist sehr attraktiv. Da sind wirklich sehr viele talentierte Spielerinnen, die technisch sehr stark sind und auch körperlich einfach schnell und kräftig. Ja, das ist einfach was ganz anderes. Die haben natürlich auch viel mehr Auswahl an Spielerinnen. Wir sind jetzt gerade dran, irgendwie an Geldern zu arbeiten, dass das noch besser wird, dass man da wirklich gut verdienen kann. Aber allgemein ist es einfach viel attraktiver als das Deutsche.
Du hast ja selber am Boykott der NWHL teilgenommen. Was war der, was ist oder was war und ist der Grund für diesen Boykott?
Ja, also das Gehalt, das ich da in der NWHL verdient habe, das war weniger als ein Minijob sozusagen. Also das ist eigentlich gar nichts. Man kann nicht davon leben. Man muss nebenzu arbeiten. Und da haben wir dann gesagt, ja, da muss sich irgendwas verändern. Also so kann es nicht weitergehen, wenn die Männer Millionenverträge haben und wir können nicht mal unseren Unterhalt bezahlen. Und da hat man sich dann halt eben überlegt, was kann man machen, dass das einfach besser wird in Zukunft. Vielleicht nicht für uns, aber für die nächste Generation.
Die NWHL läuft aber nicht unter dem Dach der NHL und hat auch, glaube ich, nur eine Handvoll Teams. Wie viele Teams sind?
Zu meinem Zeitpunkt waren es 7.
Also
Also wo ich
bei
da
weitem nicht
war.
so viel wie die 32, die wir jetzt bald haben werden,
Nee,
bei den
ja.
Männern. Und was sind da die strukturellen Nachteile, dass es eben nicht unter dem Dach der NHL läuft?
Also die NHL-Mannschaften wollten in der Vergangenheit einfach nichts damit zu tun haben. Wollten da kein Geld reinstecken und man muss natürlich zuerst Geld reinstecken, dass es was wird oder dass man da erfolgreich ist. Da hat einfach ja die Motivation von den Mannschaften gefehlt und jetzt sind sie eben ein bisschen dran, dass die NHL-Mannschaften dahinter stehen, weil ich glaube, dass das der beste Weg ist, um das auch wirklich zu schaffen.
Glaubst du, dass du das eines Tages nochmal erleben wirst, dass sozusagen die NHL das unter ihre Fittiche nimmt und dass unter diesem Dach auch das Frauen-Eishockey dort drüben in Nordamerika gedeihen kann?
Ob das jetzt in meiner aktiven Karriere noch ist, weiß ich nicht genau. Ich denke mal schon, dass ich es erleben werde. Ich glaube nicht, dass es Millionenverträge werden, aber ich denke, dass es so sein wird, dass man einfach schon gut davon leben kann, dass es sich so entwickelt.
Und fällt das Frauen-Eishockey dann dort drüben auf einen fruchtbareren Boden als zum Beispiel hier, wo ich das Gefühl habe, dass selbst, also ich habe jetzt letztens die Eishockey-News, die aktuelle aufgeschlagen, da war das Interview mit Julia Zorn drin, aber wenn man dann die letzte Seite aufschlägt, wo drüber steht, Nachwuchs, Frauen Bayern, glaube ich, dann ist da nicht eine Zeile übers Frauen-Eishockey drin und überhaupt in einem Eishockey-Magazin so wenig übers Frauen-Eishockey drin zu haben, ist für mich ein Spiegelbild vom deutschen Eishockey. Für die Frauen ist es dort drüben in den USA anders? Ist man da Frauensport gegenüber aufgeschlossen als hier?
Also es kommt darauf an, was für eine Sportart es ist. Da drüben gibt es natürlich auch noch sehr große Unterschiede. Da war letztens mit Basketball. March Madness war da ein Riesenartikel oder war in den Schlagzeilen, was die Frauen bekommen haben, ist einfach ein Witz im Gegensatz zu dem, was die Männer bekommen. Also es gibt da drüben schon auch Unterschiede, aber generell würde ich sagen, dass es einfach besser oder höher anerkannt wird, dass die Frauensportarten da drüben als hier. Also wie gesagt, man findet so selten irgendwas, was berichtet wird über Frauensportarten hier. Vielleicht mal Tennis, Fußball oder sowas, aber generell ist es da drüben viel besser als hier, ja.
Also da drüben funktioniert ja auch Fußball erstaunlicherweise bei den Frauen ja doch viel, viel besser als
Genau,
bei den
ja.
Männern. Insofern ist halt die Frage, ob auch Eishockey so angenommen werden würde, wenn man viel mehr darüber berichten würde.
Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass das hier geht, und eben in Amerika auch.
Eine andere Frage, wie stehst du zum Thema Bevormundung von Frauen im Eishockey durch Männer? Also quasi auf Verbandsebene, dass man sagt, Frauen müssen ein Gitter tragen und dürfen nicht dies und dürfen nur das und wie stehst du zu dem Thema?
Also mir persönlich ist es egal. Wie gesagt, ich spiele auch gerne Gitter. Das macht mir eigentlich nichts aus. Ich glaube, dass das klar, die Härte fe fehlt halt vielen Leuten. Aber ich glaube, ganz am Anfang hast du mir gesagt, das wissen auch ganz viele gar nicht, dass es Frauen-Eishockey gibt. Und es ist tatsächlich so. Also voll oft da sagen alle, wie du spielst Frauen-Eishockey, das gibt's. Und das wusste ich ja überhaupt nicht. Also ich glaube, dass das eher ein größeres Problem ist, als zu sagen, ja, die haben die Regeln nicht oder die haben die anderen Regeln, obwohl man sich eigentlich schon wünschen würde, dass wir es uns vielleicht auch aussuchen könnten, weil es
Und
die Männer eben auch können.
würdest du lieber ein Eishockey auch mit mehr Kontakt spielen als Spielerin? Oder denkst du, nee, so wie der Sport ist, ist er für mich sehr gut, für mich persönlich? Aber eigentlich nur für die Leute, die zuschauen, interessant, wenn es ein bisschen härter zur Sache geht.
Also ich finde jetzt, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man hier die harten Checks fährt wie bei den Männern, aber dass es generell einfach ja, mehr Körperkontakt ist. Also wenn man jemanden abdrängt, dass man da dann nicht irgendwie sagt, ja, das ist sofort Women's Body Checking oder eine Strafe, sondern die hat die einfach nur abgedrängt. Und das ist halt ziemlich, da ist halt der größte Unterschied. Und da würde ich mir wünschen, dass das einfach ja, besser gepfiffen wird.
Mit welchen Sachen könnte man deiner Meinung nach umgehend eine gewisse Geschlechtergerechtigkeit herstellen?
Also ich fände es ganz gut, wenn DEL-Mannschaften Frauenmannschaften mitführen müssten oder könnten, dass sie einfach da ein bisschen unter die Arme greifen und das auch zum Beispiel im Eisstadion, wenn da irgendwie ein Spiel ist, dass sie das dann einfach berichten, ja, die Frauen haben so und so gespielt oder da sagen ja morgen im Eisstadion da, wenn sie eine Eintrittskarte für unser Spiel haben, dann können sie auch zu den Frauen gehen oder irgendwie sowas, also dass man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt über die DEL-Mannschaften. Ich glaube, das wird schon ganz viel bewirken.
Und denkst du, die Magazine, Podcasts, TV-Formate können da noch mehr machen? Und ja, wie würdest du das, wenn du das entscheiden könntest, wie würdest du es angehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde überall, also über Podcasts, über Eishockey News, über das Radio, Fernsehen allgemein. Also ich finde, wenn man da sogar schon ein bisschen was berichtet, dass die Leute einfach sehen, ja, es gibt Frauen-Eishockey, weil viele, wie gesagt, wissen es ja überhaupt nicht. Und wenn sie das dann einfach so ein bisschen mitbekommen würden, da wären bestimmt ganz viele Leute dabei, denen das gefallen würde.
Denkst du, das Frauen-Eishockey hat auch was von der Olympia-Silbermedaille 2018 der Männer gehabt?
Ein bisschen glaube ich schon. Also ich weiß, dass es damals dann im Radio ganz oft kam beim Eishockey oder übers Eishockey und das war ja davor nicht so. Ein bisschen vielleicht schon einfach Eishockey generell, aber gut, ja, Frauen sind halt dann doch ein bisschen anders und wie gesagt, kriegen dann doch nicht so die Aufmerksamkeit, deswegen vielleicht nicht so.
Man hoffte sich aber, dass ganz viele Kinder auf einmal sagen, oh Mama, Papa, kauf mir Eishockey-Ausrüstung und schick mich sofort zum nächsten Eishockey-Verein. Ja. Hast du sowas festgestellt an der Basis?
Ja, schon ein bisschen. Also ich habe letztens schon von jemandem gehört, der hat gesagt, seine Tochter, die schaut so gern Eishockey und die will unbedingt wieder ins Eisstadion. Ist natürlich mit Corona jetzt ein bisschen schwierig, weil sie nicht durften, aber das ist immer wieder schön zu hören, dass dann junge Mädels dann sagen, ja, ich will auch unbedingt spielen und das ist so toll, was du machst. Also kommt schon ab und zu mal vor, ja.
Du bist ja 2019 wieder nach Deutschland gekommen und ja, leider ist dort der Sport nicht so gut bezahlt, dass man als Mann, als Frau davon leben kann im Vergleich zu den ganzen Superstars in den USA. Als Frau, welche Möglichkeiten bietet dir Deutschland, um Eishockey zu spielen? Also, weil ich meine, auch in Deutschland ist ja auch für die Männer das Ganze ein Zuschussgeschäft, also kein Verein erwirtschaftet, glaube ich, schwarze Zahlen, es sei denn, er ist so wie SAP mit Mannheim und Red Bull in München anders gepowert. Und beim Frauen-Eishockey kann es ja eigentlich gar nicht leichter sein, aber ja, was macht man in Deutschland, wenn man Eishockey spielt als Frau?
Also es gibt die Sportfördergruppe der Bundeswehr und die ist wirklich, greift uns so sehr unter die Arme und die sind ein Riesenunterstützer. Und das ist eben dann unser Hauptberuf, also wir sind hauptberuflich dann Sportsoldaten. Es gibt dann noch die
Darf ich dich da mal ganz kurz unterbrücken? Weil klar. Ein bisschen Polemik muss sein. Muss ich mir das so vorstellen, dass du den Tag über dann sozusagen im Graben sitzt und Gefechte übst und abends spielst du Eishockey oder fährst du einen Panzer und dann wird aufs Tor geschossen? Nein, also Spaß beiseite. Was musst du da bei der Bundeswehr machen?
Also wir machen ganz normal die Grundausbildung und machen Lehrgänge eben auch bei der Bundeswehr. Wir sind aber freigestellt, das heißt, wir können uns ganz auf unseren Sport konzentrieren. Also unser Job ist es sozusagen, Deutschland nach außen zu repräsentieren mit unserem Sport. Und wie gesagt, wir müssen dann Lehrgänge machen und das ist einmal im Jahr meistens. Und dann danach sollen wir für unseren Sport trainieren.
Und genau. Also kurz gesagt, das ist staatlich gefördert und ihr müsst quasi sozusagen gleichzeitig repräsentativ auch für die Bundeswehr stehen.
Ja, genau. Also wir sind, wie gesagt, hauptberuflich Sportsoldaten und üben unseren Sport eben über die Bundeswehr aus und repräsentieren unser Land mit der Bundeswehr. Genau.
Und gibt es vielleicht doch irgendwelche Kooperationen schon mit Wirtschaftsunternehmen, die euch unter die Arme greifen, dass ihr sozusagen eben nicht staatlich sozusagen finanziert werdet? Es sind ja auch Steuermittel sozusagen, die dann euren Sport ermöglichen, sondern dass man sagt, naja, das geht eben nicht auf die Tasche vom Steuerzahler, sondern eben, dass die Wirtschaft da mehr einsteigt. Also gibt es da Entwicklungen hin, gerade auch in Ingolstadt, wo wir auch einen ganz potenten Autobauer haben beispielsweise?
Also es gibt schon Sponsoren, das ist aber mehr für die Vereine. Es ist dann also Material bekommen wir zum Beispiel, meine Schwester und ich sind bei Warrior. Mit denen haben wir so quasi einen Vertrag und die stellen uns Ausrüstungsteile, was auch sehr gut ist. Aber so generell gibt es eigentlich nicht so einen privaten Sponsor oder sowas. Da ist tatsächlich dann nur über den Verein und da bekommt man dann halt auch irgendwie muss man nichts für die Fahrt bezahlen oder bekommt irgendwie Klamotten oder sowas.
Seit du aus Amerika zurückgekommen bist, hast du natürlich noch mal einen ganz anderen Blick auf das deutsche Eishockey. Wie hat sich das Eishockey der Frauen verändert von dem Tag, wo du nach North Dakota abgefahren bist, bis zu dem Tag, wo du wiedergekommen bist oder heute? Also, was hat sich entwickelt in der Zeit?
Also Frauen-Eishockey, ich habe ja davor eine Saison in Memmingen gespielt und das war meine einzige Saison in Deutschland davor mit den Frauen und dann bin ich wiedergekommen und ich habe jetzt nicht so die Unterschiede gemerkt, weil ich eben nur so kurz da gespielt habe, aber bei der Nationalmannschaft, da hat sich schon ziemlich weiterentwickelt, also da ist es eigentlich schon gleichgestellt da mit den Männern mittlerweile, dass man sagt, ja, die Frauen, über die wird auch berichtet, wenn wir auf Lehrgängen sind oder so. Und das ist halt schon eine Verbesserung über die Jahre.
Und spielerisch auch.
Ja, also spielerisch auch natürlich, aber wie gesagt, dadurch, dass ich nur eine Saison da gespielt habe und jetzt wieder, kann ich da jetzt nicht so die Vergleiche herstellen.
Du hast gerade eben schon gesagt, dass das Stichwort der Zeit aktuell ist ja Corona. Inwiefern hat Corona das deutsche Eishockey getroffen, also das deutsche Frauen-Eishockey? Bei den Männern wurde es ja hinreichend auch berichtet und besprochen, aber ja, im Schatten von dem, das Frauen-Eishockey, wie hart war es da?
Es ging tatsächlich, also es gab schon mehr Regeln und so weiter, aber dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt sowieso leider keine Zuschauer haben oder sehr wenige, hat es für uns jetzt nicht so einen Unterschied gemacht, sage ich mal. Also natürlich wäre es schön oder ja, zu sehen, dass vielleicht mehr Zuschauer jetzt diese Saison zu uns gekommen wären, weil wir sehr, also in Ingolstadt eigentlich eine sehr erfolgreiche Saison hatten. Das hätte ich mir gern gewünscht oder hätte gern gesehen. Aber dadurch, dass wir eh generell nicht so die Zuschauer haben, war das für uns jetzt nicht so ein großer Unterschied.
Hast du in den Wochen vor diesem Final Four-Turnier, womit jetzt die Meisterschaft auch beendet wurde, wahrgenommen, dass sich da ein bisschen auch medial was verändert hat?
Ja, also ich habe mehr Anfragen auf Podcasts und Interviews und so weiter bekommen, was sehr schön ist. Also ich freue mich da immer, weil ich gern über meinen Sport rede und auch gerne die Leute informiere über meinen Sport, um einfach Frauen-Eishockey größer zu machen. Und da wurde schon sehr viel berichtet, also über den DEB oder über The Fan oder eben der Podcast, den wir jetzt machen. Also das ist wirklich sehr schön.
Dieses Final Four-Turnier, naja, hast du da das Ge Gefühl gehabt, dass diese Saison und dieses Abschlussturnier ja doch auch nochmal was ganz Besonderes war unter dem Lichtkegel, der da jetzt drauf war? Und hat das irgendwie einen Einfluss auch auf eure sportliche Darbietung gehabt?
Ja, also dadurch, dass das eben so groß gemacht wurde und das auch wirklich was Besonderes war, glaube ich, dass schon viele Leute sich gedacht haben, oh, da schaue ich jetzt auch mal rein oder wäre doch auch mal ganz interessant. Ich hätte mir zwar persönlich lieber Playoffs gewünscht, weil das dann eben gleichgestellt ist mit den Männern und wir hätten auch die Zeit gehabt dazu. Aber gut, im Endeffekt ist das auch das Final Four Turnier gewesen und das war auch was Besonderes, weil da auch die besten Mannschaften sich gegenüberstanden. Also es war dann schon okay im Endeffekt.
Das lief ja für euch dann leider doch ein bisschen enttäuschend, das Final Four. Im Halbfinale, glaube ich, gegen die Eisbären-Damen ausgeschieden, gegen die Berlinerin auch noch, tut mir leid. wie groß war die Enttäuschung? Weil ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade dadurch, dass ihr ja auch unter dem Dach des Herrenvereins spielt, dass vielleicht da doch nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung da ist, als beispielsweise im Planegg, die ja nicht diese Mannschaft noch da drüber so haben, die so prominent ist.
Ja, also Enttäuschung war schon groß, würde ich sagen. Wir waren dann eigentlich im Endeffekt schon sehr glücklich, würde ich sagen, weil wir so eine gute Mannschaft haben und eigentlich so einen guten Zusammenhalt hatten und auch die ganze Saison über eigentlich so souverän gespielt haben. Deswegen waren wir einfach sehr stolz auf unsere Leistung die ganze Saison über. Und ja, ein Spiel blöd gelaufen, also so ist es halt im Sport, aber im Großen und Ganzen waren wir sehr stolz und haben uns dann einfach gefreut, dass es so gelaufen ist.
Du hattest das ja vorhin schon angesprochen, du würdest dir wünschen, dass mehr DEL-Standorte auch eine Frauenmannschaft hätten oder haben sollten, haben müssten. Ich persönlich würde mich eher für dieses haben müssen aussprechen, quasi wie so eine Nachwuchsabteilung, dass man die auch dazu noch pflegen muss. Wo siehst du die größten Potenziale der Bundesliga, der Damen für die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre?
Also ich hoffe, dass sich das Eishockey eben weiterentwickelt, dass mehr Mädels nachkommen, obwohl das natürlich auch sehr schwer ist, wenn die Mädels bei den Jungs im Nachwuchs nicht richtig gefördert werden, dann können auch nicht viele nachkommen, weil dann eben auch viele aufhören. Dann hat man nicht die Anzahl an Mädels oder die Auswahl, sage ich mal. Und dann ist es halt schwierig, eben an die großen Nationen hinzukommen, weil man dann eben die Competition ist niedriger und dann entwickelt man sich eben nicht so schnell weiter. Also ich glaube, dass sich über die Jahre vielleicht im Spielerischen viel tut, aber nur wenn das halt wirklich aktiv gefördert wird.
Du hattest das ja vorhin schon angedeutet, ihr bereitet euch jetzt schon auf die nächste WM vor, die jetzt noch kommt, im Mai. Wann genau im Mai?
Anfang Mai fängt die an, ich weiß es gar nicht genau.
In Kanada, richtig?
Ja, genau. Halifax und Truro.
Kannst du dir vorstellen, dass die WM tatsächlich stattfindet? Glaubst du das?
Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Also die Kanadier sind eigentlich schon so, dass sie das dann durchziehen und das ist denen auch wichtig. Also Eishockey ist eben die Sportart Nummer 1 bei denen, deswegen denke ich schon.
Also die Frage ist ja auch ein bisschen dahin gerichtet, weil ihr spielt ja in der Top-Division beim Frauen-Eishockey und es gibt ja noch 3 weitere Divisions darunter und da wurde die WM schon abgesagt. Insofern, also schon im November auch abgesagt. Also trainiert ihr trotzdem immer noch so mit so einem Restgefühl, dass es vielleicht doch nicht stattfinden kann?
Also unsere Denkweise ist so, dass sie stattfindet. Also wenn sie abgesagt wird, dann wird sie abgesagt. Aber im Moment, da denken wir ganz klar, dass sie stattfindet.
Und wie läuft die Vorbereitung?
Ganz gut bis jetzt eigentlich. Also ist natürlich immer was anderes mit Corona, wenn man nicht so zusammensitzen kann oder nicht so sich unterhalten kann wie sonst, ist natürlich was anderes und auch ein Nachteil, sage ich mal, weil der Zusammenhalt der Mannschaft dann eben nicht so entstehen kann wie sonst. Aber ja, wir machen das Beste draus und sind trotzdem froh, dass wir spielen können und trainieren können.
Und bis zur WM sind es 4 Wochen und wie ist jetzt der Ablauf bis zum ersten Spiel?
Also wir haben jetzt diese Woche einen Vorbereitungslehrgang und dann am 16. April treffen wir uns und da sind wir dann nochmal in Füssen und dann fliegen wir nach Kanada und sind da bis Mitte Mai.
Wann warst du das letzte Mal in Nordamerika?
2019.
Wie ist das, ist das Gefühl, jetzt gerade in dieser Pandemie, wo wir alle überhaupt nicht reisen können, so eine weite Reise zu machen und auch das Gefühl, man kennt die nordamerikanischen Städte und wie locker und leicht das auch dort immer abläuft und jetzt unter diesen ganzen Restriktionen dorthin zu kommen, was erwartest du?
Ja, also von der Stadt werden wir jetzt nicht so viel sehen, weil wir wirklich in dieser Bubble sind, von dem her weiß man da, oder weiß man, dass man da eben nicht so hinkommt. das Reisen ist natürlich dann noch was anderes mit Maske und dass man sich einfach nicht so bewegen kann wie sonst. Das wird natürlich was anderes werden, aber wir sind alle das Reisen gewöhnt. Wir sind alle Sportler, die eigentlich das schon länger machen. Und ja, deswegen macht man sich da einfach dann nicht so viel draus. Es ist einfach so, wie es ist.
Ihr habt mit Christian Künast einen Nationaltrainer, der auch als Spieler schon eine Menge bewegt hat und erreicht hat. Wie sehr hat er und wo hat er euer Team in den letzten Jahren verändert?
Also er hat einfach mehr Struktur reingebracht, er hat Spielzüge gezeigt, einfach das System uns besser dargestellt, wer wohin laufen muss und wann. Und das haben wir schon sehr gebraucht bei den Frauen, weil es davor eigentlich oft ja nicht so war, dass man ein System hatte, sondern da hat jeder so gespielt, wie man es eben in den Vereinen kannte. Und da ist halt dann auch immer die Frage, wie spielt man das in den jeweiligen Vereinen? Und so ist einfach, ist jeder on the same page sozusagen und weiß, wie es geht.
Und er als Persönlichkeit, wenn so jemand dann bei euch in die Kabine reinkommt, herrscht dann doch eher eine andächtige Stille über das, was er erreicht hat? Oder sagt man, ah, das ist jetzt der neue Coach?
Ja, also wir haben uns alle auch ein bisschen gefreut auf einen neuen Trainer, weil was Neues ja auch sehr positiv und spannend sein kann. Ja, wir hatten alle Respekt vor ihm, sage ich mal. Gleichzeitig natürlich gefreut. Und so wie er es gemacht hat, war es eigentlich richtig gut. Also der hat uns dann so das Eishockey professioneller gezeigt und hat an uns geglaubt und dass wir wirklich was erreichen können mit unserem Sport.
Wie oft passiert es eigentlich, dass Eishockey-Coaches aus der DEL beispielsweise mal in die Frauen-Bundesliga kommen und auch mal dann Training begleiten, auch vielleicht eine Kooperation machen mit den Trainern, die dort schon trainieren? Passiert sowas sehr oft oder ist es etwas, was ihr euch wünschen würdet, dass so diese Verknüpfungen noch stärker genutzt werden zwischen Verband und der Deutschen Eishockey-Liga und euch?
Also es kommt tatsächlich nicht so oft vor. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland schon mal so war. Wäre natürlich sehr schön, weil die können halt dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr zeigen. Und das ist dann auch irgendwie was Besonderes, wenn man sagt, ja, es kommt wirklich ein DEL-Trainer zu uns und will uns hier was zeigen. Beim DEB ist es eigentlich ganz gut. Also da arbeiten die Trainer ja ganz gut zusammen. Da merkt man das schon mehr. In den Vereinen jetzt nicht so. Aber ist eine sehr gute Idee.
Ja, auf also jeden Fall. Ich meine, ihr habt ja da einen aus der Männerabteilung direkt vor der Haustür in Ingolstadt. Genau. Also wäre ja mal ein interessanter Schachzug, das auch mal zu nutzen.
Auf jeden Fall.
Okay, dann lass uns jetzt noch mal ganz kurz so eine kleine Prognose machen für die kommende Weltmeisterschaft. Wie weit kommt ihr?
Ich hoffe sehr weit. Also man weiß
Weltmeister, nie, was, natürlich.
Ja, wär schön auf jeden Fall. Also man weiß es natürlich nie. Ich sag mal, bei einer WM kann immer alles passieren. Wir sind schon mal Vierter geworden, wir sind schon mal Siebter geworden. Von dem her kann da wirklich alles passieren. Ich denke, wenn man einen guten Tag hat und es auch alles gut läuft und man gut drauf ist, dann kann da schon viel drin sein.
Also beim Fußball will man ja immer Weltmeister werden. Beim Eishockey habe ich das Gefühl, wird immer gesagt, wir müssen auf jeden Fall das Viertelfinale erreichen, was immer so eine schon so ein Scheitern immer mit beinhaltet. Deswegen finde ich vielleicht die Denke tatsächlich, wir wollen dieses Turnier gewinnen und gucken, wie weit wir kommen, vielleicht gar nicht so verkehrt. Wünschst du dir auch manchmal eher ein offensiveres Denken in deiner Sportart? Was die Ziele angeht?
Ja, auf jeden Fall. Also man wünscht sich natürlich, dass man sagt, ja, ich will unbedingt Weltmeister werden und das ist mein großes Ziel und ist es auch im Endeffekt schon. Aber ich denke, es ist dann an unserer Stelle einfach so, dass man sagt, ja, wenn wir gut spielen, dann ist da unglaublich viel drin. Und was dann im Endeffekt rauskommt, das muss man schauen. Aber ja, das ist halt dann eben anders wie jetzt Deutschland bei der Fußball-WM, die dann sagen, ja, wir wollen unbedingt Weltmeister werden und alles andere ist nicht akzeptabel.
Eine Fanmeile klappt dies ja leider nicht für euch.
Aber nein,
vielleicht,
leider nicht.
Vielleicht eine virtuelle Fanmeile, vielleicht müssen wir sowas mal programmieren. Aber für unseren Podcast, der kein reiner Eishockey-Podcast ist, ist vielleicht ganz interessant mal zu erfahren, wer sind denn so die großen Nationen, auf die ihr da treffen werdet und wer sind allgemeingültig gesagt die Favoriten bei eurer Weltmeisterschaft?
Also USA und Kanada, ganz klar die zwei großen Nationen. Finnland hat sich in den letzten Jahren auch sehr weiterentwickelt. Genau, das würde ich sagen, sind so die größten Nationen, die sehr gut auch spielen, über Jahre hinweg schon. Genau.
Und wer überträgt das?
Wie, was?
Wer überträgt die Weltmeisterschaft? Also wo kann ich das sehen, wenn ich hier in Deutschland sitze und möchte eure Spiele sehen?
Das weiß ich im Moment nicht, aber ich werde es dir auf jeden Fall sagen und okay. Dann kannst du alle anschauen.
Dann werde ich es auch allen anderen weitersagen, ja.
Sehr gut.
Liebe Tanja, also selten hat jemand meine Fragen so direkt und so präzise beantwortet, deswegen sind wir jetzt schon durch. Also ich habe hier tatsächlich nichts mehr auf dem Zettel stehen, aber vielleicht lasse ich dir nochmal kurz so ein Kästchen, wo du selber reinschreiben kannst oder jetzt sagen kannst, was du noch den Leuten, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest.
Also ich hoffe, dass die Leute, die das jetzt anhören, dass Frauen-Eishockey vielleicht etwas attraktiver klingt. Ich weiß, dass es nicht perfekt ist, aber ich glaube, dass das, was wir machen, schon, dass wir uns da belohnen könnten und dass es wert ist, einfach da mal reinzuschauen. Ob es einem gefällt, das kann man dann entscheiden, aber man muss einfach mal reinschauen und dann kann da schon ganz viel passieren.
Ich kann dir da nur zustimmen. Also als ich letztens das Final vorgesehen habe, das war wirklich ein anderes Eishockey, als ich das erste Mal Frauen-Eishockey vor etwa 30 Jahren mal irgendwo gesehen habe. Das war tatsächlich ein deutlich dynamischeres Spiel und macht richtig Spaß, so zu gucken, sind auch nicht nur Tore, die am Fließband fallen, sondern das ist wirklich spannend, taktisch geprägt und also euer Eishockey ist wirklich toll und hat
Dankeschön.
Echt, danke auch als Fan an euch Spielerinnen, ja. Genau, Mensch, Tanja, dann danke ich dir, dass du dir die Stunde jetzt Zeit genommen hast und bleib gesund.
Vielen Dank.
Bring den scheiß Pokal endlich nach Deutschland, ja. Ja, warum denn
nicht?
Wir
werden unser Bestes geben, auf jeden Fall.
Naja, also beim Eishockey habe ich letztens auch wieder über die deutsche Eishockeyliga gehört. Da kann ja jeder, über die Oberliga, der Herren, da kann ja jeder schlagen. Klar, warum solltet ihr denn nicht an einem guten Tag auch mal die Kanadierinnen und die US-Amerikaner wegräumen? Ja.
Richtig.
Hättet ihr
das. Hast du recht. Ja, auf jeden Fall.
Okay, liebe Leute, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt uns doch bei Instagram, Facebook, was gibt's da noch, Twitter und hört uns bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und wo auch immer. Und ach ja, ganz wichtig, seit dieser Woche haben wir T-Shirts und Hoodies und Tassen und Taschen. Geht einfach mal auf unsere Website plattsport.de. Und oben rechts gibt es so einen kleinen Link, da steht Shop, drückt mal rauf. Und zwar haben wir das so eingestellt, dass wir tatsächlich keinen Cent verdienen, sondern euch die ganzen Sachen zum Selbstkostenpreis überlassen. Und die Sachen sehen schön aus. Wir haben ein neues Logo. Sieht richtig gut aus. Genau. Gut, liebe Tanja, bleib gesund und wir hören uns hoffentlich nach der WM und reden dann über euren Titel. Bis dann. Ciao.
Super, vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.